FMCG Vibes, dein One-Stop-Podcast
für FMCG und Handel Insights.
Nina Ascher und Polcher war im Gespräch mit Santos Tiro, Co-Founder von Dype. Er sprach über die Herausforderungen und Chancen für FMCG-Brands auf Amazon, warum Multipacks und Hybridstrategien Profitabilität sichern und wie Daten, Content und KI den Unterschied zwischen Wachstum und Margenfalle machen.
Viel Spaß beim Zuhören.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute mit Santos Tiro, Co-Gründer von Dype. Herzlich willkommen, Santos.
Vielen lieben Dank, ich freue mich.
Lieber Santos, wir steigen direkt ein. Kannst du uns von deinem beruflichen Hintergrund erzählen?
Ja, klar. Santos, ich komme ursprünglich aus dem Data Science Bereich, habe ein duales Studium bei der Arthur Siemens damals gemacht und bin über Umwege in den E-Commerce gerutscht, aber fachlich aus dem gehypten AI-Bereich.
Wie bist du dann trotzdem auf die Idee gekommen, bei Amazon aktiv zu werden und dann eine Boutique-Agentur zu gründen?
Genau, wir kommen ja ursprünglich aus der Markenperspektive. Wir haben eine eigene Küchen- und Haushaltswarenmarke aufgebaut, an einen deutschen Mittelständler verkauft. Und dort war damals schon die Datenexpertise notwendig, um überhaupt Nischenpotenziale zu identifizieren, Pricing-Strategien zu identifizieren und letztendlich seine Produkte dort auch entsprechend zu platzieren. Und in dem Zuge ist auch unsere Agentur Dype entstanden. Heißt, die Expertise ist hands-on, kann man quasi übersetzen, ja.
Was genau ist passiert, dass du gesagt hast, hier musst du aktiv werden?
Also innerhalb der Tiro GmbH haben wir diverse Lücken entdeckt. Das sind super basic Küchen- und Haushaltswaren, die einfach mit einer anderen Emotion, anderer Verkaufsgrundlage verkauft worden sind. Und innerhalb der Journey kamen immer mehr Anfragen Richtung Consulting, Markenaufbau auf Amazon, Skalierung. Und genau, dadurch ist die Dype quasi entstanden, sind zwei getrennte Gesellschaften. Genau.
Wenn du jetzt bitte noch einmal Dype vorstellen könntest, was genau umfasst euer Portfolio? Was macht ihr?
Wir sind eine Boutique, Full-Service-Agentur. Wir betreuen diverse Marken auf Amazon.de, FR, IT, PanEU. Full-Service bedeutet, dass wir uns vom Onboarding auf Amazon bis hin zur langfristigen Positionierung als auch profitablen Skalierung beratend und operativ tätig sind. Amazon ist ja teilweise sehr kompliziert und da unterstützen wir im Bereich Content, Margenkalkulation, Produktplatzierung, alles, was letztendlich notwendig ist, um erfolgreich auf Amazon zu verkaufen.
Wann genau seid ihr damit gestartet?
Laufen wir 6 Jahre rein, genau.
Ja, und jetzt sprichst du ja auch von wir, das heißt, wie viele Leute seid ihr im Team?
Genau, wir sind aktuell 10 Leute, ich bin natürlich nicht alleine, genau. Und mein Co-Founder Jonas kümmert sich viel um das Thema Catalog, Kundenbetreuung. Amazon ist ja sehr spezifisch, was Produktdaten anbetrifft, die strategische Ausrichtung anbetrifft, heißt, ich kann nicht einfach meinen Titel definieren und ändern, wenn ich das möchte. Genau, und der kümmert sich quasi um den Counterpart, ne, in der Amazon-Skalierung.
Ja, kannst du da trotzdem nochmal herausstellen, was deine Expertise ist in eurem Team?
Die strategische Perspektive würde ich sagen, also alles, was Margenkalkulation anbetrifft, Nischenanalysen, alles, was mit Daten zu tun hat, also warum verkauft Competitor A besser wie ich? Und dann natürlich die langfristige Positionierung. Ne? Also wie optimiere ich den Content, dass ich überhaupt in den Suchergebnisseiten auffalle? Wie sollte ich mein Pricing gestalten? Wie optimiere ich überhaupt die Marge? Beispiel Einzelpack, Multipacks im FMCG-Bereich. Genau, alles, was dazugehört. Ne? Und der Markt ist sehr, sehr, sehr schnelllebig. Und dann kommt natürlich noch die große Werbetrommel, wo Amazon ja auch primär einen Fokus drauf hat, also die gesamte PPC-Betreuung. Genau, und das ist so mein Steckenpferd.
Mhm. Genau, da sind wir jetzt auch schon mittendrin bei dem, was ihr macht. Das würde ich natürlich gerne genauer beleuchten. Also ihr habt ja auch den Fokus auf langfristige, erfolgreiche Markenbildung in Deutschland. Was für Kunden habt ihr denn da bei Dype?
Genau, also wir betreuen ja Startups, Mittelständler und größere AGs, also von denen, die ich nennen darf, gehört beispielsweise ein Holy Energy dazu. Wir haben aber auch traditionelle Mittelständler wie die Brauerei Veltins. Genau, und ja, es variiert. Aber wir haben tatsächlich super viele FMCG-Kunden und haben uns nicht unbedingt fokussiert darauf spezialisiert, aber es hat sich einfach so ergeben.
Also wenn du hier 1-2 Kunden herausstellen könntest, was ist die Herausforderung, was ist die Aufgabenstellung und was ist die Lösung, die er bietet?
Wenn wir das an einem Beispiel Holy Energy machen würden, Holy Energy ist quasi im Gaming-Booster-Segment, Energy-Segment aktuell sehr wachstumsstark unterwegs, räumen einen sehr traditionellen Markt auf, möchte da keinen Namen nennen, aber jeder kann sich denken, wen ich damit meine. Und dort war A, die Herausforderung, diesen Markt, der geschaffen wird, A, vernünftig zu bespielen, die Nachfrage auf Amazon natürlich mit abzudecken und B, den traditionelleren Marken natürlich Marktanteile zu klauen, in Anführungszeichen, wie man da vorgehen sollte, wie man sich platzieren sollte, welche Kampagnen dazugehören. Genau, und das funktioniert bei den Kollegen zumindest sehr erfolgreich. Und wenn man einen traditionelleren Ansatz geht, wie beispielsweise Veltins, da wird der Online-Kanal ja erschlossen, also es ist relativ früh, frisch, das ganze Thema, da wird der Vendor ja bespielt, also Holy ist beispielsweise im Amazon-Seller-Bereich tätig, heißt Holy verkauft die Ware selber, beim Vendor ist ja so, dass die Marke oder die Marken an Amazon verkaufen, Amazon verkauft die Ware weiter, und da geht's einfach drum, wie positionieren wir unsere Marke, wie kriegen wir andere traditionelle Biermarken im BSR-Rank verdrängt, passt die Angebotsstruktur überhaupt und genau, sind zwei unterschiedliche Konzepte. Die eine Marke ist online nativ unterwegs, die andere Marke kommt eher aus dem traditionellen Vertrieb, dafür super groß, super präsent. Genau.
Genau, was auch den Vertrieb betrifft, den du gerade angesprochen hast, also auch hier die unterschiedliche Ausrichtung. Was ist da bei euch typischer vertreten bei den Kunden, die ihr habt?
Die meisten Kunden sind online nativ. Also first online und dann stationär. Wir haben aber auch immer mehr Anfragen Richtung, hey, wir wollen Amazon erschließen, wir sind überall stationär vertreten, wie im Beispiel Veltins, weil es schlichtweg ja vom Umsatzvolumen auch signifikant ist. Also man kann Amazon nicht mehr ignorieren, auch nicht im FMCG-Bereich.
Welche Herausforderungen begegnen euch denn am häufigsten bei der Markeneinführung auf Amazon?
Das ist natürlich super viel Aufklärungsarbeit, weil viele Sachen einfach intrinsisch bei Amazon nicht logisch sind. Dann die Aufräumarbeiten, also meistens, vor allem wenn Traditionsbetriebe auf uns zukommen, gibt es ja keine klare Verantwortungsperson, also niemanden, der den Kanal aktiv bespielt hat, aktiv betreut hat, mit super vielen Resellern zu kämpfen, also dass wir überhaupt wieder die Rechte für die Marke quasi kriegen, um Produkte anzulegen, diese zu optimieren, die Angebotsstruktur zu überarbeiten. Keine auf das Online-Segment angepasste Pricing-Strategie, das kommt auch hinzu. Also wir müssen ja im FMCG-Segment auch Richtung Average Order Values und Customer Lifetime Values rechnen. Da ist Amazon, was die Datengrundlage betrifft, nicht so ausgereift, dass man dafür das Verständnis schafft. Also dass auch schon mal ein Erstkauf nicht unbedingt profitabel sein muss. Und dann natürlich die Konflikte zwischen stationärem Vertrieb und online, ne? Also wenn ich beispielsweise einen Amazon-Vendor bespiele, gebe ich ja auch die Preishoheit ab. Dadurch ist Amazon verkauft. Da kann es sein, dass so Prime Days beispielsweise die Preise unter dem stationären Handel liegen, worauf man keinen Einfluss hat. Das birgt immenses Konfliktpotenzial. Genau. Und wir haben meistens so in den ersten 2 Monaten super viel mit Aufklärung, Katalog aufräumen, kalkulieren, Strategiefindung zu tun.
Und bei diesem Erwartungsmanagement, was ihr dann leistet, gibt ihr auch natürlich Rückmeldungen zu Zielen des Kunden und auch wenn diese nicht erwartbar sind. Wie gut könnt ihr euch denn immer einigen?
Amazon ist sehr transparent, was die Umsatzzahlen anbetrifft. Also jeder kann mit den richtigen Tools einsehen, wie viel Competitor A, B, C verkauft. Und das dient uns quasi, um eine Annäherung zu schaffen. Und wir versuchen da sehr transparent und ehrlich zu sein, weil die Datengrundlage auch einfach transparent ist. Und dann wird man sich da meistens auch einig.
Mhm. Wie balanciert ihr denn die Mengenkalkulation und Nischenstrategie für eure Kunden?
Ja, Mengenkalkulationen sind relativ, also es kommt immer auf die Dealstruktur an, also fahren wir Angebotswochen einmal im Monat, zweimal im Monat? Wenn ja, wird das aus dem Seller oder aus dem Vendor gesteuert. Vendor bietet aggressivere Rabatte, demnach mehr Abverkauf. Im Seller ist es überschaubarer. Und darauf basierend machen wir dann auch die Mengenplanung. Also die ersten zwei Monate brauchen wir, um letztendlich einen Forecast abzugeben, was die Mengenplanung anbetrifft. Exkludiert sind natürlich saisonale Schwankungen, ne? Also wenn man das erste Jahr jetzt auf Amazon unterwegs ist, kann man Q4 quasi schon fast gar nicht vernünftig planen. Heißt, wir müssen uns da Competitor-Daten ziehen, wir müssen uns die Daten ziehen, die Amazon zur Verfügung stellt. Es kann aber trotzdem sein, dass man außerordentlich gut performt, weil die Platzierungen entsprechend sind, dass die Mengenplanung dann trotzdem nicht passt. Aber grundsätzlich nähern wir uns da immer an.
Mhm. Gibt es eigentlich auch Fälle, wo dann ein Kunde bei euch nochmal wechselt, also im Sinne von Vendor und Seller, dass man da nochmal ja eine Strategieveränderung hat?
Ja, die meisten Kunden fahren eine Hybridstrategie, dass ein Teil der Listings im Vendor liegt und der andere Teil im Seller. Im Seller dann logischerweise die größeren Packs und im Vendor die Einzelpacks, weil da ja sehr, sehr viel, muss man ja auch ehrlich dazu sagen, subventioniert wird von Amazon, was die Gebührungsstruktur anbetrifft.
Wenn wir einmal betrachten, dass wir haben die Herausforderungen betrachtet, aber gibt es aus deiner Sicht No-Gos, Fehler, die Marken beim Amazon-Abverkauf verachten müssen?
Ich glaube, dass viele die Gebührenstruktur bei Amazon unterschätzen, obwohl Amazon selber super transparent ist mit den Zahlen. Es gibt ja beispielsweise diesen FBA-Calculator von Amazon. Man kann eine Asen reinwerfen und kriegt transparent die Gebühren aufgelistet und das ganze Profit-Tracking dahinter. Also das muss über externe Tools gesteuert werden. Amazon liefert zwar Auszahlungsdaten und so weiter und so fort, aber es ergibt in den meisten Buchhaltungsabteilungen Chaos und Unverständnis, weil mal wird brutto ausgewiesen, mal netto. Heißt, da muss auf jeden Fall eine Financial Analytics hinter. Da arbeiten wir mit diversen Anbietern zusammen, um das einmal sauber zu ziehen. Ne? Genau. Und dann natürlich der Erfahrungsmangel mit Tickets und Eskalation bei Amazon. Also das Ticketsystem bei Amazon ist ja auch umsatzbasiert ausgelegt. Also je nach Signifikanz für Amazon werden Probleme eher gelöst. Und das kann schon mal lange dauern.
Was heißt dann?
Kommt immer auf das Issue an. Also all diese Themen Richtung Marke, Brand Registry, dass die Marke dem Account zugewiesen wird, kann je nach Signifikanz schon mal länger dauern, aber dafür gibt es ja die Amazon-Ansprechpartner und Ansprechpartnerin, mit denen man das beschleunigen kann. Da haben wir auch meistens einen guten Draht zu. Aber das normale Ticketsystem bei Amazon kann je nach Umsatzniveau schon mal kräfteraubend sein.
Wir hatten auch schon über die Preispolitik gesprochen. Also das ist wahrscheinlich das größte oder das leidigste Thema. Gibt es noch weitere Marketplace-Herausforderungen, die du noch hier benennen möchtest?
Ja, für viele Traditionsbetriebe ist das ganze Thema Buybox ein Riesenthema. Heißt Reseller, die sich jetzt über die Jahre hinweg in der Buybox platziert haben. Also zum Verständnis, Amazon verteilt ja die Buyboxen und immer nur derjenige oder diejenige, der die Buybox besitzt, kann diesen Artikel verkaufen. Das muss gemonitort werden. Eventuell muss die Buybox zurückgewonnen werden durch bessere Versandkonditionen, bessere Preise, bessere Verkaufshistorie. Das ist auf jeden Fall ein Riesenthema. Genau. Und dann natürlich, damit einhergeht natürlich, dass die gesamte Vertriebskette nochmal hinterfragt wird. Also in Deutschland ist man einen dreistufigen Vertriebsweg gewohnt. Der würde ja durch Amazon, oder wenn man den Kanal direkt bespielen würde, müsste man ja langjährigen Partnern quasi den Verkauf auf Amazon verbieten, genauso wie auf allen anderen Marketplaces, weil wenn wir direkt auf Amazon verkaufen wollen und ein Reseller bei Otto die Preise nach unten zieht, dann verlieren wir auf Amazon logischerweise auch die Buybox. Heißt, diese gesamte Vertriebsstruktur zu hinterfragen und sauber zu ziehen. Das ist nicht, also meiner Meinung nach nicht nur eine strategische Entscheidung, sondern auch von der Profitabilität muss man das Ganze, glaube ich, auch durchleuchten. Und genau, da sitzen wir auch ganz eng dann mit den Geschäftsführungen zusammen, weil man das Geschäftsmodell ja auch quasi kippt.
Mhm. Das heißt, ihr habt auch schon abgesagt. Also wenn ihr auch auf Plausibilität schaut, gibt es ja auch da Fälle, wo ihr gesagt habt, das macht für euch erstmal keinen Sinn.
Genau. Wir versuchen ja immer für den Kunden, im Sinne des Kunden zu handeln. Für uns macht es monetär sicherlich meistens Sinn, aber wenn wir auf einem Zeitraum von 3 bis 6 Monaten keine signifikanten Erfolge für den Kunden erzielen können, ist das natürlich unsinnig. Und deswegen machen wir natürlich eine Plausibilitätsprüfung und sagen auch ganz klar, hey, die und die Themen müssen wir anpacken, um das zu schaffen. Ist das möglich? Kriegen wir das hin? Haben wir entsprechende Ressourcen und Kapazitäten dafür? Und dann wird das angegangen oder vertagt, verschoben.
Wenn du noch einmal auf eure Kunden schaust, wie groß ist da euer Portfolio, beziehungsweise es ist ja auch begrenzt quasi auch in der Betreuung, ja? Wie viele Bestandskunden habt ihr da und wie viele neue Kunden könnt ihr da aufnehmen?
Genau, also wir sind nicht aktiv auf Kundenakquise. Wir leben von Empfehlungen. Wir haben Stand jetzt circa 25 Full-Service-Kunden und sind kappa-technisch insofern begrenzt, dass unsere Kunden immer einen direkten Draht zur Geschäftsführung haben, also entweder zu mir oder zum Jonas. Klar, das Team arbeitet im Hintergrund, ist operativ tätig, aber bei Problemen, Herausforderungen, neue Launches kriegen die Kunden keinen Key-Account-Manager vorgesetzt. Genau, deswegen ja auch Boutique-Agentur, heißt keine wahnsinnige Wachstumsstory. Alle Kunden, die bei uns sind, sind auch länger wie 2,5 Jahre schon bei uns. Genau, und die versuchen wir zu halten und gemeinsam zu wachsen.
Welche Strategien funktionieren denn am besten, um Profitabilität auf Amazon zu steigern?
Speziell für FMCGs ist das ganze Thema Angebotsstruktur, Einzel- versus Multipacks, hybride Strategie, Seller-Vendor ein Riesenthema, weil damit ist die Foundation gesetzt. Und dann geht's Richtung Content-Optimierung. Wir kaufen ja Traffic teuer ein über diverse PPC-Kampagnen oder External Traffic, wo wir mit verschiedensten Anbietern nochmal zusammenarbeiten, um Produkte auf diversen Vergleichsseiten zu platzieren, die Markenreputation zu steigern. Und dafür ist der Content natürlich entscheidend. Da hat sich in den letzten Tagen ja auch einiges getan durch die KI. Und da quasi jetzt auch, ist ja auch herausfordernd dann für uns, den neuen Workflow zu etablieren, weil das Thema A/B-Testing wird jetzt super relevant. Vorher war es ein Ressourcen- und Budgetthema.
Ja.
Content war teuer und mittlerweile geht es ja dann nur noch um die Fleißarbeit, also Prompt Engineering. Wie viel A/B-Testing schaffe ich innerhalb eines halben Jahres, um meine Performance dann quasi zu steigern, ne?
Okay, ja, das heißt, wie sieht das künftig für euch aus? Also was werdet ihr dann künftig leisten können?
Also wir versuchen aktuell, da wo es geht, AI zu implementieren. Wir treten ja im internationalen Wettbewerb auf, sind ja nicht irgendwie staatlich geschützt, jetzt mal. Heißt, wir haben eine riesen Prompt-Library. Wir versuchen mit AI-Agents gewisse Tätigkeiten zu automatisieren, da quasi auch den nächsten Effizienzhebel zu setzen, weil für den E-Commerce, der ja relativ margenschwach ist, muss man diese Hebel setzen und da arbeiten wir aktuell verschiedene Strategien aus. Ne? Und Content war jetzt eher bei uns ein Consulting-Thema, wo wir beraten haben und das bleibt es ja weiterhin. Also wir haben da operativ immer wenig gemacht, weil intern Teams vorhanden sind, T-Brand-Guidelines eingehalten werden müssen und. Genau, und in der Beratung ändert sich das dann halt Richtung KI.
Wenn du jetzt noch einmal speziell eure FMCG-Kunden betrachtest, in Abgrenzung zu anderen Kunden, welche Profitabilitätshebel funktionieren denn hier am effektivsten, also in dem direkten Vergleich?
Also die ersten beiden, dass man im Vendor die Margen durchkalkuliert, im Seller die Margen durchkalkuliert und die Hybrid-Strategiezeiten aufsetzt, das dauert auch ein bisschen, weil man im Vendor beispielsweise an die Bestände abverkaufen muss, im Seller eventuell remissionieren muss, je nachdem, welche Artikel man da switchen möchte. Hm. Und das ganze Thema Multipacks und dann natürlich alle Maßnahmen, die den AOV steigern. fängt bei Coupon-Aktionen an und hört beim A-Plus-Content auf, wo ich in den Store verweise.
Also ihr macht dann wahrscheinlich auch ja eine Art fast schon dann Mediaplanung und ihr macht dann auch den Vorschlag, wann welche Hebel noch gesetzt werden muss.
Wir haben bei jedem Kunden einen Forecast für das Jahr und dann wird Monat für Monat gemessen, ob wir diesen erreichen oder nicht.
Dann nutzt ihr ja die DSP für das Scale-Up, aber nicht die Amazon-Werbung. Warum ist das so?
DSP wird super gehypt von Amazon. Wir arbeiten mit den meisten Kunden erstmal in der Konsole, die jeder bedienen kann, also im Self-Service. Da können wir Sponsored Products, Sponsored Brand und Sponsored Display schalten. DSP geht stark Richtung Upper Funnel. Außer im Retargeting-Bereich. Und Amazon hypt das Thema sehr. Wir sind auch großer Fan davon, sofern alle Potenziale im Self-Service-Bereich erschlossen worden sind. Und erst dann macht das Sinn. Genau. Und deswegen die DSP immer nachgelagert. Da geht es ja auch um so Themen wie Video-Ads bei Prime zu Champions League-Spielen und so weiter und so fort. Genau. Also der gesamte Upper Funnel, eher wenn gewisse Umsatzschwellen auch erreicht sind.
Ja. Ja, es hat ja Amazon auch bei der CES im Januar veröffentlicht, dass sie auch mit den Retail-Ad-Services rausgehen. Also, dass dann auch die Plattform ermöglicht, dass andere Einzelhändler auch Werbetools nutzen können, um dann eben auch kontextbezogen Werbung auf ihren Websites selbst auszuspielen. Inwieweit ist das etwas, was euch tangiert?
Ja, an sich betreiben wir in dem Segment keine Akquise. Das ist ja für, ja, man hat es bestimmt mal auf der Startseite gesehen. Da war ja auch mal Audi-Werbung beispielsweise, wo dann von Amazon auf externe Seiten verlinkt wird. Das kommt immer mehr, aber wir selber verwalten in dem Segment kein Media-Budget.
Ja, okay. Und in Bezug auf Retail Media, das ist mir persönlich natürlich immer wichtig, inwieweit habt ihr da auch Schnittstellen? Inwieweit ist das Thema Retail Media für euch ja auch nochmal in der Beratung mit euren Kunden ein relevantes Thema?
Ja, alles, was im Upper Funnel außerhalb von Amazon passiert, ist für uns, für diejenigen, die den Kanal betreuen, natürlich vorteilhaft. Heißt, wir interessieren uns schon dafür, was außerhalb von Amazon gemacht wird, was im Upper Funnel-Bereich gemacht wird. Es wird ja auch Nachfrage geschaffen. Bestes Beispiel, Marken, die im Online-Shop super stark sind, super viel Facebook-Ads quasi schalten. Da gehen wir so vor, dass wir von vornherein eine Differenzierung innerhalb der Advertising-Konsole haben zwischen Brand und Non-Brand. Also es kommen dann super viele Sales über branded Keywörter, die werden quasi subventioniert über alternative Markenstrategien und Amazon ist nun mal ein sehr, sehr großer Online-Shop, wo die Kunden dann zuerst suchen, weil sie eine Prime-Mitgliedschaft haben oder aus welchen Gründen auch immer und dass wir da die Differenzierung hinkriegen. Also dass wir uns da nicht quer subventionieren und uns sich Zahlen schön rechnen, sondern direkt unterscheiden zwischen branded und non-brand und quasi auch messen, ob wir wirklich Marktanteile auf Amazon gewinnen können. Also insofern super relevant.
Mhm. Wenn ihr eure Zukunft, eure Agentur die nächsten 5 Jahre betrachtet, was ist dann deine persönliche Zielstellung?
Ja, wie gesagt, wir wollen keine Wahnsinnswachstumsstory hinlegen. Uns geht's primär drum, Startups, Mittelständler und größere AGs fit für Amazon zu machen, langfristig fit für Amazon zu machen. Wir schlittern ja quasi von einer Krise zur nächsten. Die Zollthematik aktuell beispielsweise in den USA wird definitiv Auswirkungen auch auf Europa haben, weil den Chinesen ein großer Absatzmarkt temporär zumindest verloren geht, dass man da nicht in eine Preisspirale rutscht, die ja von immensen Nachteil ist für die Marken und generell einfach Marken aufbaut, die nicht nur in Deutschland erfolgreich sind, sondern auch Europa, weil das Amazon-System lässt sich dann ja spiegeln. Und diesen Wachstumshebel haben wir zumindest für dieses Jahr zum Beispiel ganz groß auf die Fahne geschrieben, dass wir die europäischen Märkte aggressiver bespielen mit den Brands. Ne? Und dazu zählt dann auch, auch wenn es nicht so EU-offiziell gehört, UK.
Dann auch nochmal der immense eventuelle Nachteil für Marken in der Zukunft aufgrund des Zolls und des ja notwendigen Handels für China, wenn wir das noch einmal betrachten. Also auch Nachteil, weil China dann viele preiswerte Produkte auf den Markt spielt und dann den Marken Konkurrenz machen.
Korrekt, genau. Also die Auslastung in den jeweiligen Fabriken muss ja aufrechterhalten werden. Ansonsten hat das Land selber logischerweise mit immensen Wohlstandsverlusten zu kämpfen, weil ein Großteil der Wirtschaft nun mal auf Export ausgelegt ist. Und wenn ein großer Markt wie Amerika wegbricht, temporär, also ob das langfristig so funktioniert, Fragezeichen, ist auch politisch immer schwierig zu bewerten, warum, wieso, weshalb. Wir können uns ja nur damit befassen, was das für Auswirkungen auf uns hat. Und das wird auf jeden Fall auf Amazon in einer aggressiven Preisschlacht ausgeschlagen werden. Das hat ja.
Wenn wir nochmal andere Plattformen jetzt betrachten, also Temu, Shein, auch die Entwicklung bei TikTok, wie bewertest du das?
Ja, da sind wir tatsächlich nicht so tief drin. Temu war anfangs super gehypt und das haben wir auch eng verfolgt. Aktuell eher nicht so relevant. Wir hatten anfangs beispielsweise bei niedrigpreisigen Artikeln dann damit kalkuliert, dass der Absatz auf Amazon auf jeden Fall nach unten korrigiert wird, ist nicht eingetroffen. Temu hat, glaube ich, auch immense Reputationsprobleme. Wir haben viele Marken, die auch von Temu angeschrieben werden, um dort ihre Produkte zu platzieren. Alles in allem nicht mehr so viel Druck drin wie vor einem Jahr, würde ich sagen. In Amerika hatte ich jetzt gelesen, dass Temu Google Ads quasi komplett abgeschaltet hat. Genau, deswegen nicht so relevant. Was wir eher, glaube ich, noch forcieren, ist Kaufland, Otto, also die Marketplaces, die man so kennt bei uns. Genau, Shein, auch nicht so relevant, dadurch, dass wir keine Fashion-Brand betreuen. Genau, aber wir beobachten alles, auch TikTok Shop beispielsweise, weil es dann in Social Commerce geht. Das hat Amazon ja noch nicht so richtig geschafft. Aber an sich jetzt kein Druck hinter, ne?
Und erst einmal mit Blick auf die deutschen Marketplaces, du hast ja auch gerade schon erwähnt, wie bewertest du das?
Die anderen Marketplaces, also Otto, Kaufland, eBay, dann gibt es ja noch für jedes Land ein paar native Marketplaces, zum Beispiel in Holland ist Amazon ja auch vertreten, aber da ist Bol beispielsweise viel, viel größer. Da beschäftigen wir uns mit, nur für die FMCG-Kunden ist ein Kaufland oder ein Otto aktuell noch nicht so relevant. Das sind wachsende Märkte, aber da wird jetzt nicht signifikant Umsatz erwirtschaftet. Also.
Prima. Und Santos, noch zum Abschluss, wenn du noch eine abschließende Botschaft für FMCG-Kunden mitgeben kannst.
Ich glaube, im FMCG-Bereich ist Wachstum nicht der Erfolg. Also ich glaube, man sollte zusehen, dass man beim Erstkauf schon profitabel ist und dass das auch der Maßstab ist beim Messen des Erfolgs und dass auch weniger häufig mehr bringt wie mehr. Heißt, die Top 5 beispielsweise erstmal listen auf Amazon, nicht den gesamten Produktkatalog. Diese forcieren, Learnings draus ziehen und dann peu à peu weitere Produkte und Sortimente zu launchen. Genau. Und nicht jedes Feature, was Amazon auf den Markt bringt, ist langlebig. Also es gibt dann beispielsweise den Chatbot Rufus, der super relevant ist, relevanter wird, weil auch Ads mittlerweile dort ausgespielt werden. Aber dann gibt es auch Features, die heute da sind und morgen wieder verschwinden. Also irgendwelche Anpassungen in den SERPs, wo Amazon A/B testet und das auf LinkedIn super gehypt wird, aber das Feature in einer Woche wieder tot ist.
Vielen lieben Dank, lieber Santos, für den spannenden Einblick in deine Welt. Und ja, alles Liebe für dich.
Ich danke. Vielen Dank fürs Zuhören.
Wenn dir der Podcast gefällt, dann bewerte uns doch gerne bei Spotify und Apple Podcast und hilf uns, so noch weitere spannende Persönlichkeiten in den Podcast zu bringen. Du möchtest mehr über unseren Gast erfahren? Dann schreib uns einfach eine Mail an podcast@fmcgwives.com oder folge uns bei LinkedIn und im Netz unter fmcgwives.com.